Herzlich willkommen zu unserem Podcast Simulation Engineers, der Podcast zum Thema Simulationen für Ingenieure, Konstrukteure und Entwicklungsingenieure mit Mike Brehm und Charlie Serhan von Merkle CAE Solutions, einem der führenden Simulationsdienstleister in Deutschland.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute, Simulation Engineers. Wir werden heute über Getriebesimulationen sprechen, Mike.
Ja, cool.
Ja, freust du dich?
Sehr schön, da freue ich mich drauf, Charlie.
Ja, ich mich auch.
Genau. An wen richtet sich unser Podcast? Wie immer, an Führungsverantwortliche, Konstrukteure, Entwicklungsingenieure, ja, auch andere Ingenieure, Schüler, Studenten, habe ich gehört. Du hast ja gestern erst eine Session gemacht mit den Studenten.
Ja.
Ja, war gut?
Ja, sehr gut. Die interessante Fragen, sind sehr interessiert.
Ja, um was geht es da genau?
Ja, da geht es eher um Rennfahrzeuge. Also hier geht es um Formula Student, nennt sich das Ganze.
Okay.
Und da geht es eher um Außenaerodynamik.
Ah ja, cool.
Da unterstützen
auch wir. Auch ein spannendes Thema, aber heute wollen wir eher mal Getriebesimulationen machen, würde ich sagen,
richtig.
Oder?
Ja.
Vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zu uns, wenn uns einige noch nicht kennen. Ich bin der Mike Brehm, verantwortlich für den Bereich der Strukturmechanik, habe da ein Team von 12 Mitarbeitern und wir freuen uns über ganz viele spannende Aufgaben aus diesen Bereichen.
Ja, und mein Name ist Shadi Serhan, bin der Verantwortliche hier bei Merkle für den Strömungsbereich, klassische CFD.
Mhm.
Und ja, wir machen auch viele spannende Aufgaben,
genau.
Aber auch Getriebesimulationen, worüber wir heute reden werden.
Super, genau. Was ist eigentlich so ein Getriebe? Also viele von euch kennen das ja sicherlich aus dem Auto, so klassisch Schalt oder auch etwas, sagen wir mal, moderner über ein Automatikgetriebe. Aber es gibt natürlich auch ein paar spannendere Getriebe, sagen wir mal so eine Art Planetengetriebe. Das sind so Getriebe, wo in der Mitte so eine Sonne ist und außen laufen so ein paar Planeten drumherum. Sieht eigentlich wirklich sehr spannend aus, wenn man sich das mal anschaut.
Ist auch herausfordernd.
Ist auch herausfordernd. Ja. Kommt auch durchaus im Automobilbereich vor, ja, zum Beispiel bei Elektrogetrieben. Da wird das durchaus auch eingesetzt. Genau. Oder wenn man mal einfach mal die Richtung wechseln möchte, ne, wenn man so irgendwie so von 90 Grad Winkel mal so ein bisschen von einer Welle auf eine andere Welle kommen möchte, dann macht sich natürlich so ein Kegelradgetriebe auch ganz gut.
Richtig.
Genau.
Und insgesamt sind das ja Sternradgetriebe in dem Fall. Und da sind viele spannende Aufgaben natürlich, die man simulativ abbilden kann. Und da werden wir heute ein bisschen darüber reden.
Oh, cool. Aber weißt du, wie so ein Getriebe eigentlich, was macht so ein Getriebe eigentlich?
Eine ganz einfache Funktion. Ja? Kräfte übertragen, Drehmomentübertragung, wenn man beispielsweise hohe Drehzahl auf eine niedrige Drehzahl bringen möchte oder umgekehrt.
Und Drehmomente ändern sich natürlich dann auch, ne? Also da kann man von hohen auf niedrige Drehmomente gehen. Ist man halt ein bisschen langsamer unterwegs, andersrum eigentlich, ja.
Ich will immer nur schneller unterwegs sein.
Du willst immer nur schneller unterwegs sein. Okay, gut. Dann machen wir das einmal.
Zeitsparend.
So. Genau. Und so ein Getriebe besteht aus, was genau? Zahnräder haben wir da drin, oder? Wellen?
Gehäuse.
Gehäuse,
sehr
klar.
Wichtig.
Irgendwie müssen wir noch was außenrum machen.
Leitelemente.
Ein paar, du meinst jetzt Leitelemente für deine Beölung?
Ja, für die Beölung.
Da müssen wir schon runtertropfen überall.
Zumindest überall hinkommen, wo es hinkommen soll.
Ah ja, okay. Aber das wird ja meistens dann sowieso im Gehäuse integriert, sagen wir es mal so, eingebaut,
richtig,
integriert.
Richtig.
Ne? Das sind also so Gussgehäuse meistens. Insofern kann man das wunderschön da mit reinbauen.
Richtig.
Okay, cool. Was haben wir noch so? Schmierstoffe brauchen wir noch, oder?
Ja.
Öl, sonst brauchen wir keine Getriebebeölung zu machen.
Wozu brauchen wir Öl eigentlich?
Wie?
Ja, wozu brauchen wir Öl im Getriebe?
Naja, besser Öl als Sand, würde ich sagen, oder?
Ja, richtig.
Ja,
Öl brauchen wir eigentlich dafür, um die Zahnräder und Lager zu schmieren, aber auch um die Temperatur wegzubringen. Sehr wichtig.
Also die Temperatur, für den Verschleiß ist es ganz gut,
für den Verschleiß,
Getriebe ist ganz schlecht.
Richtig. Und für die Temperatur
ist es, damit wir ein Medium haben. Damit man es dann von der Wärmeentstehung, ne, in den Zahnrädern meistens dort entsteht
und
relativ
natürlich.
Viel und lagern, genau,
genau,
dass man das dann möglichst auf eine große Fläche das Getriebegehäuse verteilen.
Ja, das Ziel ist es, ans Gehäuse zu bringen und von dort aus natürlich durch Konvektion halt vom Getriebe wegzubekommen.
Ja, okay, cool. Genau, wo kann man es einsetzen? Haben wir schon mal gesagt, Automotive auf jeden Fall.
Sehr
Was
viele
sind noch so Anwendungsfälle?
Automotive-Bereich haben wir ja natürlich angesprochen, das ist das Größte. Letztendlich, wo sehr viel Getriebeentwicklung stattfindet, aber auch stationäre Maschinen, große Getriebe, die natürlich sich jetzt so nicht bewegen oder nicht mitbewegen. Da ist die Herausforderung genau auch da, aber natürlich, wenn sich Getriebe bewegen, dann hat man Zustände, die instationär sind, zum Beispiel Kurvenfahrt, Beschleunigen, negative, positive Beschleunigung, also beim Abbremsen oder beim... da hat man natürlich sehr viele Szenarien, die nicht mehr ganz so trivial sind. Insbesondere, wenn man Öl in eine bestimmte Ecke wegschleudert, dann muss man wieder dafür sorgen, dass es dahin geht, wo man es auch benötigt.
Ja, also du meinst jetzt mit Bewegung Getriebe. Getriebe bewegt sich ja immer intern, ja. Aber du meinst sicherlich, dass ich es gegenüber der Umwelt, dass ich das den ganzen Getriebegehäuse nehme und irgendwo
also die globale in meinem Bewegung Fahrzeug des Getriebes genau. im Fahrzeug, genau. Wo natürlich das Öl meistens dahin wandert, wo man es nicht haben möchte.
Das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, also man kann das zum Beispiel so auch in Windkraftanlagen, ne? Da gibt es ja auch relativ große Getriebe, das ist auch sehr, echt Riesenteile sind das, in klassischen Baumaschinen. Ich glaube, da haben wir auch mal, gerade wenn wir an die Beölung denken, da ursprünglich mal angefangen, oder?
Richtig, da haben wir tatsächlich bei Green angefangen.
11 oder so, oder früher noch?
Wahrscheinlich noch ein Tick früher, ja.
Genau, also das waren mal so die ersten Projekte, wo wir auch wirklich mal so eine Beölungssimulation gemacht haben. Genau, Fahrrädern. Ja, das ist auch ganz klassisch jetzt, gerade auch mit den E-Bikes. Da gibt es auch ganz raffinierte Tricks, wie man da mit noch weniger Anstrengung den Berg hochkommt. Genau, und eben ganz allgemein im Maschinenbau. Ja. Genau.
Das liegt ja wohl am Herzen, ne? Radfahren.
Ja, Radfahren. Ist gehört. Super.
So unfallfrei durch die Gegend fahren jetzt im Winter.
Unfallfrei ist, genau. Ja. Also wenn ich falle, dann nur, weil ich Blödsinn gemacht habe. Oh, gut. Okay. Anderes Thema. Genau. Ja, was gehen wir mal ein bisschen tiefer ein, würde ich sagen. Also was können wir da so berechnen, simulieren am Getriebe?
Ja, simulieren kann man natürlich vieles. Insbesondere werden die Herausforderungen immer größer, weil wir auch heutzutage keinen Ölsumpf haben wollen. Mhm. Ja, Ölsumpf ist eine attraktive, sagen wir mal, Schmierart im Getriebe, verursacht aber viele Verluste. Mhm. Ja. Deswegen
sind das dann so Planschverluste nennt man das?
Ja,
dann so?
Genau. Planschverluste nennt man das. Du hast sozusagen Zahnräder, die direkt im Sumpf laufen und das sind natürlich Verluste, die man nicht haben möchte. Ja. Umso wichtiger wird es, punktuell einzuspritzen. Also dort, wo man auch Öl braucht, spritzt man gezielt ein. Aber man möchte auch von dort aus diese Ölmenge, die man eingespritzt hat, lokal auch dorthin bekommen, wo man die haben möchte. Man spritzt ja natürlich nicht überall hin, sondern gezielt an einer Stelle und von dort aus läuft es oder wird es weitergeschleudert, um andere Lager oder auch Zahneingriffe zu beölen. Und was man dort rechnen kann, ist tatsächlich genau dieses Verhalten. Mhm. Wo bekomme ich Öl hin, wenn ich an Punkt A zum Beispiel einspritze und wo wandert es hin, wenn ich eine bestimmte Drehzahl habe? Mhm. Also drehzahlabhängig. Das ist ja immer natürlich eine drehzahlabhängige Geschichte. Wenn es bei einer bestimmten Drehzahl funktioniert, dann muss es nicht bei einer anderen Drehzahl funktionieren. Und das muss man natürlich immer im Auge behalten. Also die Ölverteilung kann man simulieren und das Ganze natürlich mehrphasig. Man hat die Ölphase, die man einspritzt, aber man hat natürlich auch eine Luftbewegung da drin und die ist enorm, die darf man nicht unterschätzen. Auch bei hohen Drehzahlen passiert sehr viel im Getriebe. Dann kommt man direkt in die Mehrphasigkeit, wo man die Luftbewegung nicht mehr vernachlässigen kann und die in der Simulation mit abbilden muss. Und dann wird es natürlich herausfordernd von der Rechenzeit her, weil die Methode an sich instationär und anspruchsvoll ist, diese Mehrphasenmethode, die typische WOF-Methode, wie man die so nennt. Und das kann man natürlich durch eine Strömungssimulation sehr gut abbilden.
Ja, okay.
Aber es gibt natürlich noch andere Aufgabenstellungen und das ist die Temperatur. Und die Temperatur ist insofern sehr wichtig, auch natürlich Beölung, Temperatur. Durch Öl kriegt man auch die Temperatur sozusagen vom Verlust, also Ort des Geschehens sozusagen wegtransportiert und das muss man auch mit berücksichtigen.
Ja, das sind auf jeden Fall jetzt die neueren Wünsche, sage ich jetzt mal. Ne? So angefangen hat das, glaube ich, mal auch mit einfach so eine Lagerbeölung, dass ich mal schauen kann, ob auch in meinen Nadellagern überall schön das Öl hinkommt. Ne? Das sind ganz kleine, feine Kanälchen, die da eigentlich sind. Und wie du vorhin schon sagtest, eben gerade bei der Kurvenfahrt, ja, wenn da kann es halt mal sein, dass du mal meinen Ölsumpf da irgendwo hin sich hin bewegt, durch die Fliehkraft eben, ja, in der Kurve.
Ja.
Neigt sich der Ölsumpf so ein bisschen eben nach außen und dann kann es eben sein, dass ich dann eben auch mal ein trockenes Lager habe.
Ja, zum Beispiel, oder ich ist mir abgesaugt, weil es ist ja so, wenn ich Öl einspritze, dann muss ich es wieder absaugen und wieder einspritzen. Okay. Das ist ja ein Kreislauf. Genau, das auch, da kommt nämlich unendlich viel Öl von irgendwo her. Und wenn es an bestimmten Stellen sich, sagen wir mal, hindrückt und wenn man es nicht mehr absaugen kann, um es wieder einzuleiten, dann wird es natürlich schwierig. Dann läuft meine Pumpe trocken und dementsprechend auch meine Schmierung. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Also diese Szenarien, unterschiedliche Drehzahlen, Kurvenfahrten, Beschleunigen. Die Herausforderung ist aber tatsächlich bei der Temperaturberechnung bei solchen Getrieben, weil wir wissen, dass eine Strömung sich sehr schnell einstellt. Also einfach eine Vorstellung, ich mache das Getriebe an, das Fahrzeug an, das Getriebe dreht sich und innerhalb von ein paar Sekunden oder Millisekunden habe ich Strömungsfeld.
Ja.
Es passiert sehr schnell. Aber wie wir wissen, dass die Temperatur natürlich hinterherhinkt. Und die Temperatur.
Das ist ein bisschen langsam.
Ja.
Ist nicht so schnell.
Ja, ist nicht so schnell, ist langsam. Aber man kann einfach sagen, dass Bauteile ein bisschen länger brauchen, um sich aufzuheizen. Und das sind zwei Skalen. Einmal die Strömung, die sehr schnell geht, und einmal die Temperatur, die sich vielleicht erst in 30 Minuten oder 40 Minuten sich einstellt und stationär wird. Und das ist die Herausforderung bei instationären Simulationen, dass man dort viel Rechenzeit benötigt, um temperaturseitig einen stationären Zustand zu erreichen. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Rechner, die wir heute haben. So eine Simulation kann manchmal Wochen laufen.
Okay.
Also nonstop Wochen auf 32 Kerne, 64 Kerne. Mittlerweile haben wir aber schon eine gute Methode gefunden, wie man diese zwei Zeitskalen voneinander trennt. Das bedeutet, dass die Strömung auf eine andere Zeitskala gerechnet wird als die Temperatur. Es ist trotzdem noch eine interne Kopplung.
Ja. Kann man dann auch größere Zeitschritte nehmen für die Temperaturberechnung?
Für die Temperaturberechnung ja, aber man muss ja auch nicht jeden einzelnen Zeitschritt Strömung und Temperatur rechnen. Das meine ich mit der Entkopplung der Zeitskalen. Und somit kann man jetzt mal beispielsweise jede zehnte Iteration Temperatur, eine Iteration zum Beispiel Strömung rechnen. Und damit kann man das Ganze massiv beschleunigen. Okay. Und auch in der Praxis hat sich das bewährt, dass die Ergebnisse, die daraus resultieren, sehr gut mit den Tests übereinstimmen.
Ja, genau. Ja, ich weiß noch, da gibt es immer so Blindtests, oder?
Ja.
So die gemeinen Kunden, die dann sagen, wir haben ein Problem, aber wir sagen euch nicht wo.
Genau. Ja.
Genau.
Ja, nee, das sind ja auch natürlich die Projekte, die auch Vertrauen schaffen zum Schluss.
Genau.
Weil man sagt etwas voraus durch die Simulation, also die Vorhersage, die man denn trifft, nachher auch beim Kunden bestätigt werden.
Ja, schafft das natürlich Vertrauen. Das ist das Optimum dann, das ist richtig, genau. Ja. Und wenn man das jetzt experimentell machen würde, da ich weiß, da gibt es dann so Glasgetriebe oder so, so Glaskästen oder so Makrolonkästen oder wie auch immer, dann macht man das dann an und dann ist es alles, macht dann so futsch und alles ist voller Öl.
Sehr interessant. Das
sieht man nichts,
habe ich mir einmal angeschaut und man sieht tatsächlich nichts. Das ist so interessant, dass man danach nichts mehr sieht. Ja, liegt an der Natur.
Ist aber nur ölig dann überall. Ich meine, es ist auch gut, wenn es überall erstmal ölig ist, aber wenn man dann irgendwo doch eine kleine Stelle hat, wo es nicht ist, findet man es halt nicht.
Ja, ne? Das Problem ist, da ist alles ölig, aber genau dort wird genau das ölig, wo die Sicht dadurch verhindert wird.
Ja, klar. Das ist
man sieht gar nicht, was drin passiert.
Innen sieht man nichts.
Ja, klar. Und das ist natürlich die Herausforderung. Man kann, oder in der Regel ist es so, dass man solche Tests so lange laufen lässt, bis es zum Versagen kommt oder halt nicht zum Versagen kommt. Wenn es zum Versagen kommt, dann weiß man an welcher Stelle, aber man weiß nicht warum.
Ja.
Und man weiß auch gar nicht, wie man entgegenwirken kann.
Was man machen soll.
Ja. Richtig. Genau. Und das kann man durch die Simulation natürlich schauen und
sehr cool.
Die Sicht wird nie versperrt bei einer Simulation.
Man kann das auf jeden Fall immer viel ausblenden und einfach Schnitte machen und so weiter, dass sie das lässt sich dann schon deutlich besser auswerten dann am Ende.
Aber natürlich auch die quantitative, sagen wir mal, Auswertung spielt eine große, große Rolle. Also wir können die Benetzung von Lager und Zahnräder auch quantitativ bewerten, wie die Oberfläche benetzt ist. Und diese Benetzung der Oberfläche letztendlich ist die ist ein Kriterium dafür, ob ein Lager oder ein Zahnrad geschmiert wird oder nicht. Und man sieht auch deutlich die Unterschiede bei der Auswertung. Lager 1, 2, 3.
Ja, da gibt es dann so eine Zahl dann tatsächlich, oder?
Richtig, es gibt eine Zahl, die prozentuale letztendlich benetzte Oberfläche. Mhm. Und das ist schon ein Kriterium, wo man sehr gut bewerten kann, ob ein Lager geschmiert ist oder nicht.
Mhm. Ja, okay. Super.
Ja, aber ihr macht ja auch sehr viele interessante Themen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Strukturmechanik. Also,
es ölt schön, ja, und alles prima, aber häufig kommt es halt dann trotzdem noch zu anderen Problemen, nämlich zu akustischen Problemen oder dass das Teil nach, naja, einer Stunde irgendwie mal komplett auseinanderfällt. Ja, das haben wir schon alles gehabt. Dort liegen meistens Schwingungsprobleme dahinter. Ja, das heißt, man hat halt irgendwelche Resonanzen im System. Also es gibt wirklich sehr, sehr komplexe Getriebe, wo man mit einer Stunde drauf gucken nicht versteht, wie es funktioniert. Ja, also insofern ist es dann wirklich mal eine Herausforderung, auch erstmal zu verstehen, wie das Getriebe überhaupt funktioniert. Wo könnte man denn Resonanzen haben? Ja? Also irgendwelche Eigenschwingformen, die quasi mit der Drehzahl, also über die Drehzahl wird ja auch eine Art Umwucht immer eingeleitet. Ja, und das ist letztendlich die Anregung, so eine Eigenanregung des Getriebes dann.
Wie geht der mit Unwuchten vor?
Das schauen wir uns dann einfach an.
So eine Unwucht?
Ja, also
wäre die künstlich irgendwo definiert?
Ja, das gibt ja immer, also es hat ja, jedes Lager hat ein Spiel, ja, dadurch verschieben sich halt auch in gewisser Weise natürlich die Zahnräder, dadurch verschieben sich Schwerpunkte und das erzeugt natürlich immer irgendwo eine Unwucht und man hat da immer irgendwo ein Spiel drin und die schließen sich, öffnen sich je nach Betriebszustand, nach Drehzahl. Und das wird dann eben einfach mitgenommen und daraus kriegt man wirklich schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Also das ist schon wirklich, finde ich auch immer wieder faszinierend, ja, wie gut man das doch rausfindet, dass man halt erst experimentell irgendwie so 3 Monate drin rumspielt und guckt und macht und 10 Getriebe zerschießt und kriegt da kein Erkenntnis. Und dann ja muss man sich schon mal 2-3 Wochen wieder damit auch auseinandersetzen, ja, mit so einer Simulation, wenn es wirklich ins Extreme geht. Aber man kriegt dann wirklich auch Erkenntnisse daraus. Ja. Und man kann dann auch wirklich Hochläufe genau sehen, in der Drehzahl hat man Probleme, in anderen Drehzahlen hat man keine Probleme. Also insofern ist ein Experiment immer auch ganz gut für die Modellvalidierung. Aber man kann dann eben, wenn das Modell validiert ist, wenn wir wissen, woran es liegt, was das Problem ist, können wir dann eben auch Abhilfe schaffen. Ja, da können wir dann wirklich sagen, okay, was passiert denn, wenn wir dort vielleicht auch das Spiel kleiner kriegen, wenn wir dort noch eine kleine Stützstelle einbauen? Ja, was hat das für einen Einfluss? Ist das positiv? Kann auch manchmal negativ sein. Ja, aber das können wir eben in der Simulation super abbilden. Und dann geht's auf den Getriebeprüfstand nochmal und dann kommt die Stunde der Wahrheit.
Ja, es ist, ich sag mal,
in den meisten Fällen ist es auf jeden Fall besser geworden. Klar, man kriegt es nicht hundertprozentig von jetzt auf nachher weg, aber der Weg ist auf jeden Fall besser, als über eine reine Experiment zu gehen.
Klar. Ja, wo liegen die Spielräume? Weil ich glaube, da das ist auch sehr wichtig, auch zu zeigen, wenn wir was simulieren, wie viel Spielraum haben wir eigentlich, um etwas zu optimieren? Also ich kann auch sagen,
das ist wichtig, genau. Also im Getriebe ist eigentlich nur mal kein Platz.
Ja, eben.
Also da ist kaum mal irgendwie was, wo man sagen kann, da könnten wir jetzt reingehen und da wäre es sinnvoll, aber da ist wieder kein Platz. Ja? Und da muss man irgendwelche Kompromisse dann finden. Ja,
das ist einfach so. Uns auch, wir natürlich ändern wir jetzt nichts am Getriebe. Also wir werden jetzt keinen Zahnräder dazu nehmen oder weglassen.
Ja, das ist
klar, Hightech. Das ist so ein Hightech-Produkt. Ja. Aber Leitelemente, das sind unsere Spielräume, die direkt am Gehäuse angebunden sind oder dort mit integriert sind, die eventuell dazu bringen, dass die Umlenkung besser denn passt und die Strömung besser sozusagen verläuft durch einige kleine Veränderungen am Gehäuse, wo denn auch das Öl denn auch dahin geleitet wird, wo es hin muss.
Genau. Ja. Genau. Und was auch ein bisschen noch ergänzt, vielleicht nochmal zu dem Schwingungsproblem, ist natürlich nicht nur, dass es intern irgendwie kaputt geht, sondern dass wir eben auch nach außen lauter werden. Ja? Das ist immer so das erste Indiz, wenn irgendwas nicht stimmt, dann hört man es. Ja, ja. Also professionelle Getriebeentwickler gehen zum Getriebeprüfstand und hören dran, ja, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und eine Stunde später
versagt
dort. Ja, das ist interessant. Da kann man schon wirklich auch viel rausfinden. Genau. Und auch das sehen wir sehr gut. Ja, also auch solche Indizien sind wir ganz gut. Gerade wenn man so ein bisschen Rotodynamik dann auch betreibt, wo sich dann eben auch drehzahlabhängig Eigenfrequenzen ändern können. Das ist nämlich ganz tückisch. Auch das sieht man dann recht gut, wo man dann sieht, okay, man läuft halt irgendwann mal in so eine Resonanzstelle rein bei einer Drehzahl, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn man Versagensfälle sich anschaut, Getriebe, die 10 Jahre im Betrieb waren und keine Auffälligkeiten aufgewiesen haben, auf einmal versagen. Ja. Wir hatten mal so ein Beispiel. Sehr interessant. Echt? Eine Kolonne Fahrzeuge, ich nenne die Fahrzeuge jetzt natürlich nicht, welche es waren, fahren ja hintereinander und auf einmal 50% der Fahrzeuge haben Getriebeschaden. Mhm. Und die Frage war, warum? Wie? Das Getriebe ist seit 30 Jahren im Fahrzeug und jetzt auf einmal habe ich 50% Versagen. Und tatsächlich sind das immer bestimmte Drehzahlbereiche, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit sozusagen gefahren werden, eine bestimmte Kombination für eine bestimmte Fahrzeit oder Dauer, die halt dazu führen können, dass sowas passiert. Ja, und genau, man muss genau den Punkt treffen, manchmal. Ja, ja. Ne? Und wie der Zufall es will, trifft man es manchmal.
Ja, irgendwie trifft man eh das, genau. Ja. Okay, was kann eigentlich noch nicht simuliert werden? Im Getriebebereich. Was glaubst du?
Klar, wir haben auch bei den letzten Themen, die wir besprochen haben, auch über Grenzen gesprochen. Das werden wir heute auch tun. Mhm. Was natürlich sehr schwierig ist, heute zu simulieren, sind Schäume. Hm? Man hat eine Oberfläche, also eine Luftoberfläche.
Also Ölschaum meinst du, ne?
Genau.
Also nicht Ölschaum. Hier den Schaum in der Badewanne oder so.
Ist ähnlich, aber okay. Wir reden tatsächlich über Ölschaum in diesem Fall. Mhm. Man hat eine Luftphase, man hat eine Ölphase und man hat sozusagen eine Trennfläche, also halt da, wo Luft auf Öl stößt. Und bei bestimmten, natürlich Temperatur und Strömungsverhältnisse gibt es letztendlich an dieser Oberfläche so eine Art Schaum, was sich bilden kann. Man nennt das dann Schäumen von Ölen an dieser Stelle und hat natürlich eine Auswirkung auf die Schmierung, wenn man auf einmal nur Schaum einsaugt und Schaum irgendwo hinbringt. Da, wo man eigentlich Öl haben möchte, hat man zwei Phasen. Also
es ist letztendlich so Öl mit Luft mit
Wasser
gemischt.
Mit Wasser genau gemixt. Und
Öl mit Luft.
Öl mit Luft gemischt.
Ich hoffe, dass da nicht so viel Wasser im Getriebe ist.
Ich hoffe, dass da null Wasser drin im Getriebe ist.
Kein Wasser und kein Sand ist wichtig.
Und auch kein Sand. Das ist sehr wichtig. Ja. Die wollen wir nicht haben.
Öl und Luft. Öl und Luft.
Genau.
Genau, es gibt dann eben so Bläschen und irgendwann hat man da so richtigen Schaum da drin. Ne?
Und
wie
das
so
kann man
Bierschaum.
So wie es Bierschaum, aber das
wenn
können
man das
wir.
Bier zu schnell einschenkt.
Richtig.
Ja. Ja, so ist es dann letztendlich auch im Getriebe.
Das sind letztendlich halt zwei Phasen, die aufeinander halt fallen und dann gibt es eine Mischphase, das wäre den Schaum in diesem Fall und das kann man leider heute simulativ noch nicht abbilden.
Okay. Ja. Aber muss ich ja was aufheben, ne, für die Zukunft?
Ja, klar.
Sonst wäre es schrecklich, wenn wir alles jetzt schon könnten.
Ja.
Wird sicherlich hier und da ein bisschen Fortschritte geben in der nächsten Zeit.
Ja, mit Sicherheit. Und was kann man, wo sind die Grenzen bei euch? Was kann man heute noch nicht simulieren, wo Kundenanfragen gibt?
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dass wir eine komplette Getriebesimulation dynamisch machen mit allen elastischen Körpern da drin, allen Kontakten da drin. Wenn wir das hinkriegen, wär ich glücklich.
Wärst du glücklich.
Aber es ist eigentlich aussichtlos, dass jedenfalls für komplexe Getriebe kriegt man das nicht hin. Das muss man immer vereinfachen. Gerade bei so mehrstufigen Getrieben, wenn man zwei Elektromotoren da drin hat mit zwei Stufen und das sind wir noch ein Stückchen weg von der Rechenleistung her. Auch von der Stabilität der Verfahren. Das geben die einfach nicht her. Insofern muss man immer ein bisschen vereinfachen. Ja, muss man schon schauen, so ein bisschen wissen, okay, schauen wir uns erstmal den ersten, dritten Gang an oder irgend sowas, die erste Stufe und hangelt sich dann so ein bisschen durch. Ja.
Ich meine, wenn die
Detektivarbeit ist das am Ende.
Ja gut, wenn letztendlich die Aussage bei rauskommt, die man benötigt, dann ist das vollkommen legitim.
Kriegt man schon.
Und spart ein bisschen Zeit.
Genau, so machen wir das. Okay, gut. Dann kommen wir schon so ziemlich zum Ende, oder? Machen wir noch eine kleine Zusammenfassung, würde ich sagen. Zu unserem Thema heute, Simulation von Getrieben.
Ja. Also letztendlich kann man sagen, man kann vieles im Getriebe simulieren, bis auf die Einschränkung, die wir erwähnt haben. Spart sehr viel Zeit. Die Simulation benötigt natürlich eine gewisse Zeit, aber letztendlich muss man nicht direkt in eine Hardware reingehen. Das bedeutet, dass man durch die Simulation viele Probleme ausmerzen kann im Vorfeld insgesamt unterm Strich hat man dann doch viel Zeit gewonnen.
Viel Entwicklungszeit auf jeden Fall, auf der gesamten Entwicklungsschiene einfach auch. Ja.
Ja.
Genau. Und das zum Beispiel Beölung, ist eine ganz gute Simulation, eine wichtige Simulation, haben wir heute schon kennengelernt aus dem Strömungsbereich.
Ja. Akustik haben wir auch gelernt, ist eine wichtige
Akustik ist ein Thema, das ist so ein erster Indiz, wo man merkt, versagt. Könnte demnächst jetzt noch kritisch werden, genau.
Also gut zuhören, wenn man Auto fährt, ja, genau, ob irgendwelche Geräusche hören, kommen, hören, die man ja nicht haben
genau,
möchte.
Genau, richtig. Genau, oder auch sonstige Schwingungsanalysen, rotodynamische Berechnungen kann man da hervorragend durchführen und bringt auch Mehrwert. Ja. Klar, Mehrwert im Sinne der Schadensanalyse, wenn man merkt, auf dem Getriebeprüfstand ist, hat schon versagt oder eben im besten Fall natürlich im Vorfeld, ja, dass man halt im Entwicklungsprozess das schon begleitend auf jeden Fall macht. Ja. Genau.
So, hat mich gefreut, Mike, mit dir heute darüber zu plaudern.
Ja, hat mich auch gefreut. Ja. Vielen Dank.
War
vielen
sehr
Dank
interessant.
An dich. Ja, auf jeden Fall, ja. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer.
Ja, vielen Dank.
Und ja, genau, ich hoffe, wir haben es geschafft, so einen kleinen Einblick mal zu geben hier zu dem Thema Getriebesimulation. Genau, wenn ihr noch andere Fragen, Wünsche habt, Anmerkungen, gerne irgendwo in den Kommentaren hinterlassen.
Gerne.
Genau, es gibt auch ein bisschen Zusatzinformationen in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns auf jeden, auf jede Idee, jede Wünsche, auch Themenwünsche gerne anbieten. Und dann schauen wir einfach mal.
Ja, ja? Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Mike.
Zum Thema, haben wir schon ein Thema? Nee, noch nicht, ne?
Wir werden schon was finden.
Wir werden was finden. Sehr gut. Spannend ist auf jeden Fall. Okay,
auf jeden Fall.
Gut, dann vielen Dank und
ciao.
Mach's gut. Ciao.
Schön, dass du bei unserem Podcast Simulation Engineers dabei warst. Mehr Infos zum Thema hörst du natürlich in unseren nächsten Folgen oder findest du auf unserer Website unter merkle-cae.de. Kontaktieren kannst du uns natürlich auch jederzeit gerne, am besten direkt über unsere Website oder via LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.